Herr, wir sehnen uns nach dir, nach deiner Gegenwart, nach deiner Nähe, nach deinem Reden, deinem Wort. Danke, dass du mitten unter uns bist. Öffne unsere Herzen weit. Amen. Ja, die Nachrichten überschlagen sich nicht nur in der Frage der Seelsorgestunde und Zahnarzttermin, sondern wenn man mal so die Nachrichten liest, dann merkt man, wie sich auch die politischen Nachrichten überschlagen. Also vielleicht habt ihr einiges mitbekommen, kam ja eins nach dem nächsten. Ich weiß noch, ich wache morgens auf, ich sehe erstmal das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Amerika und es hat nicht bis zum Abend gedauert, dann lese ich die Ampelregierung. Das Ende ist jetzt, der Ampelregierung ist jetzt gekommen. Also da kommt einiges plötzlich zusammen. Gut, zugegebenermaßen, es geht ja schon eine ganz schöne Zeit lang, dass die Nachrichten sich überschlagen. Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden und doch betrifft uns das doch alle irgendwo in irgendeiner Form. Zumindest mir stellen sich die Fragen, was bringt jetzt die Zukunft, was steht vor uns, was kommt als nächstes? Viele Fragezeichen bleiben stehen und Fragezeichen sind häufig mit einem Gefühl der Ungewissheit verbunden, oder? Welchen Einfluss hat eine Wahl in Amerika auf Europa und auf Deutschland? Was werden die Neuwahlen bringen? Welche Optionen stehen dann vor der Tür? Ich habe neulich eine Schülerin gehört, die zu ihrer Lehrerin gegangen ist und eine Frage gestellt hat. Und die Frage, ich dachte mir, die hätte ich mir als Schüler irgendwie nicht gestellt. Und sie hat sich diese Frage gestellt, sind wir schon im dritten Weltkrieg? Allein, dass eine Jugendliche diese Frage stellt, zeigt doch, wie sehr uns das alles eigentlich irgendwie bewegt und umtreibt. Wie besorgniserregend manche Situationen sind, in denen wir gerade stecken. Und doch kann ich euch eine Sache sagen. Das, was mir Ruhe schenkt in dem Ganzen, ist meine Zeit mit dem Herrn. Daraus verzehre ich richtig. Das ist das, was mir Ruhe schenkt. Gerade dreht sich bei mir alles um Begegnungen mit ihm. So viele Begegnungsräume wie möglich. Und das ist doch auch das Schöne an Gemeinde, oder? In einem Gottesdienst hier, wir wissen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist der Herr mitten unter uns. Ich meine, er ist alle Tage bei uns, auch wenn wir alleine im stillen Kämmerlein ins Gebet gehen. Aber er ist hier mitten unter uns. Jesus ist da. Vor ein paar Monaten habe ich hier eine Predigt gehalten darüber, dass es in Zeiten der Ungewissheit gut ist, zurückzuschauen und sich zu erinnern, was der Herr bereits Gutes in unserem Leben getan hat. Und vielleicht auch einander zu ermutigen. Und ich weiß noch, da bei dem besagten Gottesdienst bin ich danach zu Bärbel gegangen und habe gesagt, Bärbel, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber du hast mir noch nie erzählt, wie du dem Herrn eigentlich begegnet bist. Dann hat sie mir davon erzählt, was sie erlebt hat. Und es war so eine schöne Ermutigung, weil es immer wieder zeigt, wie der Herr jedem Menschen doch ganz eigen und individuell begegnet, so wie wir es brauchen. Und es zeigt mir, wie ich das auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, wie er den anderen Menschen begegnet, so kann der Herr auch uns begegnen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn sich bei mir so alles um Begegnungen mit dem Herrn Jesus drehen, dann sind die Evangelien nicht weit entfernt. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen das Markus-Evangelium nochmal durchgelesen. Und es ist so spannend zu lesen, welche Erfahrungen Menschen mit diesem Jesus machen und wie sie auf ihn reagieren. Und eine Geschichte hat mich besonders angesprochen, und zwar die Geschichte vom blinden Bartimäus. Genau. Die Geschichte vom blinden Bartimäus hat mich besonders angesprochen. Wie ein blinder Bettler plötzlich zum Vorbild wird. Vieles in dieser Geschichte hat mich daran erinnert, wie ich zum Herrn gekommen bin und wie ich ihm erstmals begegnet bin. Wenn wir heute diese Geschichte uns anschauen werden gemeinsam, werdet ihr vielleicht Momente entdecken, an denen ihr sagt, hey, so ähnlich war das bei mir doch auch. Irgendwie hat der Herr mir das geschenkt. Aber vielleicht werden wir auch über den Blick in die Vergangenheit heraus Aspekte des Lebens von Bartimäus erkennen, wo wir sagen, boah, da ist er mir auch heute noch zum Vorbild. Da möchte ich auch heute noch von diesem blinden Bettler lernen. Ich lese uns die Geschichte vor aus Markus 10, Vers 46 bis 52. So erreichten sie Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge die Stadt wieder verließ, saß da ein blinder Bettler am Weg. Es war der Sohn von Timäus, Bartimäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der da vorbeizog und fing an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Viele ärgerten sich darüber und fuhren ihn an, still zu sein. Doch er schrie nur umso lauter: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Da liefen einige zu dem Blinden und sagten: Nur Mut, komm, er ruft dich. Der warf seinen Umhang ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus ihn. Rabuni, sagte der Blinde, ich möchte sehen können. Und Jesus sagte zu ihm: Geh nur. Dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und folgte Jesus auf dem Weg. Ein paar Verse, eine kurze Geschichte und doch so viele Gedanken, die wir aus diesem Text rausnehmen können. Lass uns mal in den Anfang reinschauen. Von wem ist hier die Rede? Hier ist die Rede. Nochmal zurück. Genau, hier ist die Rede von einem blinden Bettler namens Bartimäus. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieser blinde Bettler doch irgendwie mehr sieht als alle anderen. Ein blinder Bettler Bartimäus, Blindheit, war ein ziemlich hartes Schicksal. Ist es bis heute? Wir versuchen heute Wege zu finden und haben einiges schon möglich gemacht, dass blinde Menschen so gut wie möglich am Leben teilhaben können. Damals blieb ihm nichts anderes übrig, als zu betteln. Er konnte keiner Arbeit nachgehen. Er war also darauf angewiesen, irgendwie von anderen Menschen Geld zu bekommen. Wenn ihn das nicht schon ausgestoßen hat aus der Gesellschaft, dann allein die Tatsache schon, dass er blind war. Er wurde ausgestoßen. Blindheit hat man verstanden als eine Strafe Gottes, als Verblendung. Quasi ein Sünder durch und durch, ein widerwärtiger Mensch, der ein falsches Leben führt. So wurde er behandelt. Er war sicherlich nicht einfältig. Ich glaube, er war ein kluger Mann. Wenn man darüber nachdenkt, diese Geschichte spielt kurz vor dem Passafest, kurz vor einer Geschichte, an die wir uns an Palmsonntag erinnern. Was bedeutet, ganz viele Pilger waren auf dem Weg nach Jerusalem. Und wo befindet sich dieser blinde Bartimäus? Auf der Straße nach Jerusalem. Also wenn so ein frommer Pilger vorbeikommt, vielleicht lässt er ein paar mehr Almosen springen als sonst. Insofern ist er sicherlich ein kluger Mann, er hat sich richtig platziert, aber er hat sicherlich nicht ahnen können, wer da an ihm vorbeikommt. Plötzlich wird es laut, plötzlich kommen viele Menschen und er fragt sich, was passiert hier? Warum ist hier so ein Tumult? Wer ist das? Und dann hört er, das soll dieser Jesus aus Nazareth sein, der hier vorbeikommt. Von dem hat er doch bestimmt schon gehört, oder? Vielleicht hat er gehört, was Jesus so gesagt haben soll. Vielleicht hat er gehört, was Jesus so getan haben soll. Dass er ein Mann gewesen sei, der Wunder tut, der Menschen heilen kann, der mit Vollmacht gelehrt hat. Und was sagt er? Er sagt: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wer ist dieser Jesus? Eine zentrale Frage, die sich immer wieder im Markus-Evangelium stellt, ist gerade diese. Wer ist dieser Mann eigentlich? Nach der Sturmstillung, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wetter gehorchen? Wer ist dieser Mann, der so viele Wunder tut und Menschen heilt? Wer ist dieser Mann, der nur ein Wort spricht und plötzlich werden Menschen befreit? Wer ist dieser Mann, der die Schrift lehrt mit Vollmacht und Autorität? Bartimäus hat sich an eine Sache erinnert. Da ist doch ein Versprechen, eine Verheißung. Da waren doch Propheten im Alten Testament und die haben gesagt, der Messias, der König, der Retter, er wird kommen als Nachkomme Davids. während sich alle um ihn herum immer wieder fragen, wer ist dieser Jesus, taucht dann plötzlich ein blinder Bettler an der Seite der Straße auf und sagt, Jesus, Sohn Davids, Messias, du bist es. Hab Erbarmen mit mir. Seine Gegner, sie versuchen ihn zu widerlegen, ihm Fallen zu stellen, irgendwie irgendwas aus ihm rauszulocken, um zu sagen, na, seht ihr, das ist er nicht, das kann er nicht sein. Das ist nur Gotteslästerung, was er da macht. Seine Jünger, die verfolgen ihn die ganze Zeit und stehen trotzdem meiste Zeit ratlos da. Stehen ständig da und stellen sich die Frage, ja, was ist dieser Mann? Wie kann das jetzt? Wo kommt das jetzt her? Die Menschen, die ihm verfolgen, die wollen ganz häufig nur Wunder sehen. Wenn ihr das Markus-Evangelium liest, dann fühlt man sich so, als wollten die Menschen, haben eine richtige Sensationsgier, als wollten sie ein Wunder nach dem nächsten erleben. Und dann taucht dieser blinde Bartimäus aus und ausgerechnet der Blinde, der erkennt ihn. Der erkennt, wer Jesus wirklich ist. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Irgendwie scheiden sich an dieser Frage die Geister. Ich könnte ganz viele Menschen fragen, es scheint so, als hätte jeder eine Meinung darüber, wer dieser Jesus eigentlich ist. Vielleicht sind einige christlich aufgewachsen, haben Jesus kennengelernt und sagen erst, doch Gottes Sohn. Wieder die nächsten sagen, naja, war er nicht ein Prophet? Irgendjemand, der vielleicht von Gott gesandt wurde oder so. Und wieder andere sagen, naja, Gott und so, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber er war sicherlich ein guter Lehrer. Also wenn man mal so die Bergpredigt sieht, da sind ein paar nette Sachen, die er so gesagt haben soll. Also ein guter Lehrer war er vielleicht. Und ganz ehrlich, bevor ich Christ wurde, ich habe ja schon gesagt, die Geschichte hat mich sehr stark daran erinnert, wie ich Jesus zum ersten Mal begegnet bin. Bevor ich Christ wurde, hätte ich vielleicht auch gesagt, er war ein guter Lehrer. Ich hätte mich vielleicht auch eins machen können mit einigen von den Dingen, die Jesus gesagt hat. Aber niemals hätte ich angenommen, dass dahinter mehr stecken könnte. Niemals hätte ich angenommen, dass er ein Retter sein könnte, Retter aller Welt, auch nicht meines Lebens. Niemals hätte ich annehmen können, dass er ein König sein würde, dessen Königreich ewiges Bestand hat. Erst nach der Begegnung mit ihm konnte ich das erkennen. Es war allein Gottes Gnade. Und das finde ich so schön bei Bartimäus. Die Frage danach, wer ist dieser Jesus, dafür braucht es keine Qualifikation. Es braucht kein Studium, es braucht keine jahrelange intensive Lektüre der Bibel, um zu erkennen, wer Jesus ist. Es ist allein Gottes Gnade. Es ist ausgerechnet der am wenigsten qualifiziert war. Dieser Mann erkennt, wer er ist. Vielleicht ist da tatsächlich eine Wahrheit dahinter, wenn wir mit leeren Händen kommen, dass wir Platz haben, dass der Herr uns diese Hände füllt. Mein erstes Gebet. Ich wusste damals überhaupt nicht, wie man betet. Ich wusste auch nicht, ob man zu Jesus beten kann oder nicht. Ich hatte gar keine Ahnung von gar nichts. Ich saß in meinem Zimmer und ich sagte, himmlischer Vater, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob du da bist. Ich habe keine Ahnung, ob du mich hörst. Und damit habe ich auch keine Ahnung, ob ich ein paar Worte in den luftleeren Raum gerade spreche. Aber wenn es dich gibt, dann brauche ich dich jetzt. Und in diesem Moment war es wie eine Begegnung, eine Herzensbegegnung. Der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, durchflutete mein Herz. Für mich war das dann ein Anlass, diesen Gott besser kennenzulernen. Wie soll ich denn daran noch zweifeln, wenn ich es irgendwie erlebe? Wie kann ich denn dann zweifeln? Dann ist der nächste Schritt zu sagen, wer ist dieser Gott? Ich will ihn verstehen, ich will ihn kennenlernen. Aber auf dem Weg, ihn kennenzulernen, da kann einen manchmal einiges dran hindern. Ich meine, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und doch kann es einige Herausforderungen geben, wenn wir uns auf dem Weg machen, Jesus besser kennenzulernen. Was passiert denn bei Bartimäus, als er, Jesus Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, schreit? Hier heißt es, viele ärgerten sich darüber und fuhren ihn an, still zu sein. Die Menschen um ihn herum hatten Riesenprobleme damit. Vielleicht waren sie gestört davon, vielleicht wollten sie gerade Jesus zuhören und er schreit die ganze Zeit dazwischen. Vielleicht hatten sie irgendwie so eine andächtige Zeit und auf einmal schreit da wie ein Verrückter dieser blinde Bartimäus. Doch je mehr sie versucht haben, ihn stillzuhalten, umso lauter schrie er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Bartimäus ist nicht nur ein blinder Bettler, ich kann ihn auch sagen, Bartimäus der Furchtlose. Vollkommen egal, was die Menschen um ihn herum gerade denken. Er schreit umso lauter, weil er weiß, hier geht es gerade um etwas, da geht es nicht nur um ein paar Almosen. Er ruft nicht nach Jesus, weil er erwartet, als Gottesmann gibt er vielleicht mehr Geld. Er erkennt, dass dieser Jesus seine einzige Hoffnung ist. Vollkommen egal, was die Menschen um ihn herum sagen. Hey, da war eine große Menschenmenge. Er saß auf dem Boden, alle anderen standen, waren wahrscheinlich auch viel größer von der Höhe als er. Man hätte vollkommen verstanden, wenn er die Hoffnung aufgibt und sagt, wie soll Jesus mich sehen, mich armer Bettler am Rand? Ich bin doch der Geringste. Es waren viele Menschen da, vielleicht ein Tumult, wie soll er mich hören? Man hätte verstanden, wenn er die Hoffnung aufgeben würde, und das tut er nicht. Egal, was alle anderen denken, er schreit umso lauter. Bartimäus hat offensichtlich keine Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Wir alle haben doch eine Sehnsucht danach, angenommen zu werden von unseren Mitmenschen, oder? Wir sind soziale Wesen. Wir wollen, dass unsere Mitmenschen uns annehmen. Und manchmal passiert es, dass wir anfangen, uns zu verstellen. Vielleicht nicht dafür einstehen, wofür wir eigentlich stehen, weil wir Angst davor haben, was andere denken. Ich entdecke das immer wieder mal bei mir, dass ich in einer plötzlichen Situation überlege, ja, wie formuliere ich das jetzt am harmoniebedürftigsten oder so harmoniestiftendsten, damit man möglichst keinen Anstoß erregt. Doch wisst ihr, wenn wir uns verstellen, dann kann das ganz schön schwierige Ausmaße annehmen. Ich hatte einmal einen Freund, das ist jetzt noch nicht ganz so schwierig und doch hat es ganz schön viel Konsequenzen. Ich hatte einmal einen Freund, das ist ein muslimischer Freund, und ich habe viel mit ihm auch über den Glauben geredet. Und eines Tages sagte er mir, Adam, ich könnte niemals Christ werden. Allein schon wegen meiner Familie nicht. Und das fand ich spannend. Und ich dachte, wieso denn? Die Sache mit dem Glauben, das ist doch etwas zwischen dir und Gott. Und er sagte, ja, schon. Und doch ist unser Glaube so tief in unserer Familie verankert. Wenn ich mich bekehre, wenn ich konvertiere, werde ich aus meiner Familie verstoßen. Das zeigt doch, welche Bedeutung unsere Mitmenschen auch in unserem Leben haben und über die Entscheidungen, die wir treffen. Doch eines Tages stehen wir vielleicht vorm Herrn und dann geht es nicht darum, was meine Mitmenschen denken. Dann geht es gerade nur um ihn und um uns, um diese Beziehung. Aber wisst ihr, Menschenfurcht kann noch weit, weit härtere Formen annehmen. Ich habe vor einem halben Jahr mal in den Nachrichten von einem Ereignis gelesen, was mich sehr erschüttert hat. Da war ein junges 13-jähriges Mädchen und die hat bei einer TikTok-Challenge mitgemacht. Für alle, die TikTok nicht kennen, ist ein soziales Medium, Facebook, Instagram, viele Menschen loggen sich da ein, kommen zusammen online und können miteinander reden oder irgendwie was posten, was von sich zeigen und sagen, hier, das ist mir irgendwie wichtig und so. Da passiert sehr viel, sehr Seltsames zum Teil auch. Und diese Challenges sind manchmal harmlos, das sind dann ganz bestimmte Tänze, die man zu bestimmten Liedern oder so macht. Und manchmal sind sie richtig, richtig gefährlich. Diese Challenge, bei der sie mitgemacht hat, hieß Blackout Challenge. Was die Jugendlichen und alle, die mitgemacht haben, dabei gemacht haben, ist, dass sie sich selbst stranguliert haben, bis sie bewusstlos geworden sind. Das haben sie gefilmt und online gepostet. Und dieses 13-jährige Mädchen hat ihr Leben verloren. Sie ist gestorben daran. Sorry, das geht mir gerade ein bisschen nah, muss ich zugeben. Ich kenne dieses 13-jährige Mädchen nicht. Und doch zeigt es, welche tiefgreifende Wirkung Gruppenzwang und soziale Anerkennung auf uns haben, dass wir uns so einem Mist unterziehen. Tut mir leid für diese Bezeichnung, aber Menschen riskieren wortwörtlich ihr Leben, weil sie Anerkennung haben wollen von ihren Mitmenschen. Doch wenn wir andere Menschen so hochhalten in unserem Leben, wenn wir uns orientieren an anderen Menschen, aus Menschenfurcht heraus agieren und aus Gruppenzwang heraus agieren, dann machen wir diese Menschen zum Gott in unserem Leben. Dann orientieren wir uns nur an ihnen. Dann finden wir Sicherheit darin, dass andere Menschen uns annehmen. Und wisst ihr was? Viele von diesen Menschen, und eigentlich steckt in jedem von uns diese Ader, dass wir sehr unzuverlässig sein können. Die am ersten Tag dir noch ein High Five geben und jubeln für etwas, was du toll gemacht hast, sind die Ersten, die im nächsten Tag hinter deinem Rücken über dich lästern. Unser Fundament auf Menschen zu bauen, ist eine schlechte Idee. Lasst mich das euch sagen, es ist eine unfassbar schlechte Idee. Bartimäus überwindet seine Angst davor, was die anderen über ihn denken. Er überwindet seine Angst davor, dass sie ihn vielleicht noch weiter ausstoßen. Und wisst ihr, was das Schöne bei Jesus ist? Jesus weist ihn nicht zurück. Er weist ihn nicht zurück, er nimmt ihn an. Hey, er hatte eine klare Agenda. Das Passafest steht vor der Tür, er muss in Jerusalem sein. Man hätte verstanden, wenn Jesus gesagt hätte, hey du, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss dringend weiter. Wie häufig haben wir klare Agenten und eine klare Agenda und ziehen jeden Tag von einem zum nächsten und müssen dringend weiter. Doch nein, Jesus nimmt sich diese Zeit. Jesus nimmt sich immer Zeit für alle, die ernstlich nach ihm suchen. Insbesondere für die Ausgestoßenen, für die Geringsten, für die, die verachtet werden. Die Menschen versuchen, ihn still sein zu lassen. Sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, davon zu schubsen. Vielleicht sagen sie, du bist es nicht wert. Doch Jesus sagt, nein, was macht ihr da? Schubst ihn nicht weg, sondern ruft ihn zu mir. Fasse Mut. Nur Mut, komm. Er ruft dich. Auch unsere Angst vor Zurückweisung findet in Jesus Ruhe. Ganz ehrlich, mich haben schon viele Menschen enttäuscht in meinem Leben. Doch einer hat mich nie enttäuscht. Es ist nicht immer alles so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe, und im Rückblick war das auch gut so. Aber er hat mich nie enttäuscht. Er war immer an meiner Seite. Das möchte ich dir zusprechen. Nur Mut. Komm, Jesus ruft dich. Was macht Bartimäus? Er wirft seinen Umhang ab, springt auf und kommt zu Jesus. Hey, vielleicht ist dieser Vers eine nette Überleitung zum Gespräch. Vielleicht ist dieser Vers da, um das richtig schön zu veranschaulichen. Und trotzdem muss ich sagen, irgendwie hat dieser Vers bei mir besonders gesessen. Der hat mich irgendwie besonders berührt. Er ist mir besonders hängen geblieben. Denn ich habe mich daran erinnert, dass ein paar Kapitel zuvor eine andere Geschichte steht. Und zwar die Geschichte von einem reichen Jüngling. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Da ist ein junger, reicher Mann. Er geht zu Jesus und er sagt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, hey, das sind doch die Gebote, die kennst du doch, die hast du doch alle gelernt. Und er sagt, ja, die halte ich von klein auf. Wag ich persönlich zu bezweifeln, aber das ist was anderes. Die halte ich von klein auf, sagt er. Und Jesus sagt, oder da heißt es, Jesus gewann ihn lieb und sagte, eine Sache fehlt dir noch. Nimm all dein Besitz, spende es den Armen und komm, folge mir nach. Doch das konnte dieser reiche junge Mann nicht tun. Er hatte viel. Sein ganzes Leben hang an seinem Besitz. Vielleicht hat er viel geerbt, vielleicht hat er eine reiche Ernte gehabt. Man weiß nicht ganz, woher das alles herkommt. Doch sein Leben hängt an seinem Besitz. Doch hier Jesus nachzufolgen, hätte für ihn bedeutet, alles aufzugeben. Die Bereitschaft zu haben, seinen ganzen Besitz herzugeben, um Jesus nachzufolgen. Nun war Bartimäus ein armer Bettler und kein reicher Jüngling, doch auch Bartimäus hatte etwas. Er hatte seinen Mantel. Wisst ihr, sein Mantel war vermutlich sein wertvollster Besitz. Tagsüber saß er da drauf, hat sich das umgewickelt, war auch geschützt vor dem Sand. Nachts hat er sich zugedeckt, es war wie eine schön warme Decke. Er hatte nichts, doch eine Sache hatte er. Er hatte sein Obergewand, seinen Mantel, seinen Umhang. Doch in diesem Moment ist sein Umhang ihm im Weg. In diesem Moment muss er seinen Umhang abgeben. Wenn Jesus ihn ruft, dann kann der Mantel jetzt nicht da bleiben. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben irgendwo alle eine Sehnsucht auch nach Beständigkeit. Unterschiedlich ausgeprägt. Die einen wollen wirklich möglichst alles immer in geraden, wiederholenden Rhythmen haben, damit alles möglichst gleich bleibt. Andere haben vielleicht mehr Sehnsucht nach was anderem, nach einer Fernwehe, eine Sehnsucht nach der Ferne und so. Und doch haben wir alle irgendwo ein Bedürfnis nach dieser Beständigkeit. Und manchmal als Gewohnheitstiere bleiben wir gerne in unserer Komfortzone, wo wir uns auskennen, wo wir uns wohlfühlen und ertragen vielleicht sogar ein schweres Schicksal lieber, als in die Ungewissheit der Veränderung reinzugehen. Ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn Bartimäus gesagt hätte, lieber ertrage ich mein gewohntes Schicksal als blinder Bettler, da kenne ich mich aus, hier weiß ich, was mich erwartet, als aufzustehen und diesem Mann jetzt gegenüberzustehen und nicht zu wissen, was kommt als nächstes. Ich will euch das einmal veranschaulichen. Ich habe eine Decke von zu Hause mitgebracht. Wisst ihr, wenn ich in einer Situation bin, in der ich mich vielleicht irgendwie überfordert fühle, in der ich irgendwie gestresst bin, in der ich Ruhe brauche, einfach auch nicht mehr kann und auch nicht so wirklich weiter weiß, dann nehme ich gerne meine Decke. Ich wickel sie einmal um mich und setze mich so auf meinen Sessel oder auf die Couch. Manchmal auch so. Manchmal bedecke ich auch meinen Kopf und setze mich so auf meinen Sessel und meine Couch und bin dort für mich. Und es, auch wenn es nicht so ist, es fühlt sich so an, als wäre ich hier unter dieser Decke jetzt sicher. Hier kann mir nichts passieren. Das ist meine Komfortzone. Das ist so meine Safe Zone, also der Ort, wo ich sicher bin. So, ist warm, kuschelig, ist was Tolles und so. Die Sache ist nur, wenn Jesus mich ruft, kann ich nicht auf der Couch bleiben. Dann will er, dass ich vielleicht komme. Er will mich vielleicht irgendwo auch hinschicken. Er will, dass ich ihm nachfolge. Was bedeutet, ich brauche schon mal meine Beine. Die können nicht in der Decke eingemummelt bleiben. Und vielleicht braucht er meine Hände, weil er will, dass ich etwas tue. Weil er will, dass ich mit anpacke. Dass ich seine Mission weiterführe. Dann kann ich nicht unter dieser Decke bleiben. Wenn Jesus mich ruft, dann ruft er mich aus dieser Komfortzone raus, aus der Sicherheit, die ich unter dieser Decke empfinde, in eine Ungewissheit. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Glaubt ihr, Petrus war in seiner Komfortzone, als er auf dem Boot war und Jesus auf dem Wasser sieht und er sagt, Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, ja, komm, Petrus, komm. Und er steigt aus dem Wasser raus, aufs Wasser, aus dem Boot raus. Glaubt ihr, da war er in seiner Komfortzone? Glaubt ihr, Paulus war in seiner Komfortzone, als er von Ort zu Ort geht, Jesus verkündet und jedes Mal erlebt, wie er verfolgt wird, gesteinigt wird, geschlagen wird, ins Gefängnis kommt, Schiffbruch erleidet? Glaubt ihr, da war er in seiner Komfortzone? Glaubt ihr, Gideon, Altes Testament, war in seiner Komfortzone, als er den Auftrag hatte, ein Lager zu übernehmen, da mit 30.000 Mann steht und Gott sagt, nee, das sind zu viele, das müssen weniger werden. Und als es dann nur noch 10.000 waren, waren es immer noch zu viele. Und am Ende steht er da mit 300. Und diese 300 haben Posaunen in der Hand gehabt. Glaubt ihr, er war in seiner Komfortzone, als er mit 300 Musikern dieses Lager übernehmen sollte? Ich meine, da steht sogar 1:1, dass der Herr sagt, nein, wenn du mit diesen 30.000 Mann hingehst, dann sagst du am Ende, ich habe es aus meiner Kraft errungen. Aber du sollst verstehen, du hast es nur aus Gottes Kraft geschafft. Wenn Jesus ruft, wenn Gott ruft, dann bedeutet das, dass er uns häufig auch aus der Komfortzone herausruft. Nicht, weil er uns schikanieren will. Mal abseits davon, dass wirklich viel Gutes auch darin liegt, mal außerhalb der Komfortzone unterwegs zu sein. Dort lernen wir, dort weitet sich unser Horizont. Lernen wir außerhalb dieser Zone überhaupt erst Gott wirklich zu vertrauen in jedem Moment. Erst dann, wenn wir merken, wir haben es irgendwie nicht in unserer Hand, wir wissen jetzt nicht, was uns erwartet und merken, Gott hat es in seiner Hand. Wenn wir mit leeren Händen vor ihm kommen, kann er uns sie füllen. Wo liegt deine Komfortzone? Wo fühlst du dich sicher und geborgen? Und hast du schon mal erlebt, wie Gott dich vielleicht aus dieser Zone rausgerufen hat? Dir etwas gesagt hat, was dich so herausgefordert hat, wo du dachtest, boah, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das hinkriegen? Manchmal müssen wir unseren Umhang abwerfen. Manche Sicherheiten können wir nicht behalten. Wenn Jesus ruft, bedeutet das, dass wir vielleicht das ein oder andere abwerfen müssen. Und dann kommt es in dieser Geschichte zu einem letzten Teil, den ich doch irgendwie recht irritierend fand. Bartimäus kommt zu Jesus und die erste Frage, die Jesus ihm stellt, ist: Was soll ich für dich tun? Was möchtest du von mir? Ist das nicht offensichtlich? Also ich meine, Jesus, schaust du dir diesen Mann überhaupt an? Ist doch ganz klar, was er will. Ist doch eine klare Sache, was er sich jetzt eigentlich vorstellt. Und dann später sagt Jesus ihm: Dein Glaube hat dich geheilt. Was hat denn jetzt sein Glaube damit zu tun? Ist Jesus nicht derjenige, der heilt? Mich hat das erstmal richtig irritiert und diese Irritation zeigt, dass wir häufig auch ein Missverständnis rund um den Glauben haben. Wisst ihr, Glauben in unserem Sinne ist ein Beziehungswort. Es geht um Glauben an jemand, Vertrauen in jemanden, nicht Vertrauen auf etwas. Hier Vertrauen in Jesus, nicht in erster Linie darauf, jetzt Heilung irgendwie an der Stelle zu erfahren. Schaut mal, Jesus fragt: Was möchtest du von mir? Das ist eine Frage. Eine Frage fordert zur Antwort. Rede mit mir, lass uns in Beziehung leben, sag mir, was dich plagt. Natürlich wusste Jesus, was er will, aber er wollte die Beziehung mit diesem Mann. Die Antwort von dem blinden Bartimäus ist erstmal mit einer Anrede versehen, und zwar Rabuni. Rabbi bedeutet Lehrer, mein Herr, Lehrer, Herr. Diese I-Endung ergänzt ein Mein. Mein Lehrer, mein Herr. Seine höchste Ehrerbietung und zugleich Beziehung. Du bist mein Lehrer. Du bist mein Herr. Wir sind hier miteinander in Beziehung. Wir reden miteinander. Ich brauche dich. Glauben bedeutet Vertrauen in jemanden. In erster Linie. Ja, Vertrauen auf etwas, auf das, was er versprochen hat. Aber es bedeutet in erster Linie Vertrauen in jemand. Jesus sagt hier also nicht: Na, endlich hast du genug Glauben, dass du jetzt mal geheilt wirst. Hättest du schon früher hinkriegen können, wenn du nur darauf genug geglaubt hättest, dass diese Heilung geschieht, dann hättest du das schon früher erfahren, vollkommen unabhängig von Jesus. Nein, er sagt: Dein Vertrauen ist nicht vergebens. Dein Vertrauen in mich ist nicht vergebens. Du hast alles auf die richtige Karte gesetzt. Lass mich dir einen kurzen Impuls mitgeben. Dein Vertrauen in ihn ist nicht vergebens. Dein Vertrauen in ihn ist nicht vergebens. Du hast auch alles auf die richtige Karte gesetzt. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, was du schon viele Jahre mit dir trägst. Jetzt siehst du, wie Bartimäus sich an Jesus wendet und Heilung erfährt und denkst dir: Ja, für sowas bete ich jetzt schon seit Jahren und ich erlebe es nicht. Vielleicht denkst du in diesem nicht erhörten Gebet, denkst du dir vielleicht: Habe ich mein Vertrauen richtig gesetzt? Kann er mir überhaupt helfen? Lass mich dir sagen, dein Vertrauen in ihn ist nicht vergebens. Das mit dem Gebet und der Gebetserhörung ist halt einfach so eine Sache. Ich habe einmal einen tollen Vergleich gehört. Da sagte, das war Nicky Gamble, er sagte: Das mit der Gebetserhörung, das ist wie mit einer Ampel. Auf manche Gebete bekommen wir ein grünes Licht. Das bedeutet, dein Gebet wird jetzt erhört. Das, worum wir gebeten haben, das erfüllt Gott unmittelbar. Auf manche Gebete bekommen wir ein gelbes Licht. Das bedeutet, du musst warten. Es ist noch nicht so weit. Er sagte als Vergleich: Wir würden ja auch einem Kind, wenn er kommt und sagt: Papa, Mama, lass mich Auto fahren, würden wir ihm nicht sagen wir ihm: Nein, du darfst jetzt nicht Auto fahren. Was aber nicht bedeutet, dass er nie Auto fahren darf. Was aber bedeutet, irgendwann, wenn der Zeitpunkt reif ist. Und manchmal bekommen wir auch ein rotes Licht. Dann ist das, worum wir wünschen, nicht im Plan Gottes. Und es wird nicht erhört und nicht erfüllt, sagen wir es mal eher so. Wenn wir ein grünes Licht haben, dann können wir Freude haben, dann können wir den Herrn preisen und sagen: Danke, dass du mein Flehen erhört hast. Wenn wir ein gelbes Licht haben, brauchen wir Geduld. Geduld mit dem Wissen, dass er den perfekten Zeitplan hat. Und wenn wir ein rotes Licht haben, brauchen wir Vertrauen. Vertrauen darauf, dass er besser sieht, was dran ist und was nicht dran ist. Nun wissen wir häufig nicht, ob wir ein gelbes oder rotes Licht jetzt bekommen haben. So oder so können wir in diesen Momenten nichts anderes tun als vertrauen. Vertrauen, dass er es besser weiß. Wenn ich zurückschaue, was ich alles so gebetet habe, bin ich froh, dass der Herr nicht alles erhört hat. Es ist doch kein Wunschautomat. Ich werfe nicht eine Münze rein und bekomme, was ich will, oder? Nein. Dein Vertrauen in ihn ist nicht vergebens. Doch wisst ihr, so ein Vertrauen, so ein Glauben hat Konsequenzen. Bartimäus bekommt quasi ein neues Leben geschenkt, kann man wirklich sagen. Er war ausgestoßen, er konnte keiner Arbeit nachgehen, ihm waren alle Möglichkeiten entzogen, er hatte kein Leben im vollen Sinn. Und durch diese Heilung könnte er wieder einer Arbeit nachgehen, er könnte wieder Teil der Gesellschaft sein, er könnte wieder dieses neue Leben in vollen Zügen ausgestalten, wie er es will. Er könnte es nicht nur, er kann es. Und was macht er mit seinem neuen Leben? Er folgte Jesus auf dem Weg. So ein kleiner, unscheinbarer Satz klingt erstmal harmlos, so eine kleine Reiseroute mit dem Herrn. Und doch steckt da so viel Tieferes. Wisst ihr, in Markus 8, Vers 34 folgende, sagt Jesus folgendes. Will jemand mir nachfolgen, das gilt dann also später auch für Bartimäus, will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so werde er mein Nachfolger. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der Heilsbotschaft willen verliert, der wird es retten. Nachfolge ist nicht einfach mal gucken, wo Jesus jetzt sonst noch hingeht, ich will ihn weiter beobachten oder so. Nachfolge fordert hier alles. Nachfolge bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, auch heute noch, dann bedeutet das erstens, dass ich dasselbe Ziel haben muss wie er. Ich kann nicht mit jemandem zusammen unterwegs sein und ein anderes Ziel anstreben. Das heißt, da ist eine tiefe Frage danach, Herr, was siehst du, was willst du, was ist dein Ziel? Welchen Sinn hast du in mein Leben gelegt? Was ist dein Ziel für mein Leben und für das Leben aller Menschen hier auf dieser Welt? Zweitens bedeutet es, dieselben Wege zu gehen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nur weil es einen Umweg zum Ziel gibt, heißt es nicht, dass dieser Umweg der richtige ist. Ihm nachzufolgen bedeutet, mit ihm zu gehen. Mit ihm zu gehen bedeutet, seine Wege zu gehen. Und seine Wege zu gehen bedeutet ganz praktisch, Herr, wie willst du, dass ich mein Leben führe, Tag für Tag? Was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich lasse? Herr, prüfe mein Herz und zeige mir, ob ich auf Abwegen unterwegs bin und führe mich auf die Wege, die du gebahnt hast. Und drittens bedeutet es, wenn man mit jemandem geht, dass man auch in derselben Geschwindigkeit geht. Manchmal haben wir das Bedürfnis, dass die Dinge schneller gehen müssen. Wir wollen, dass da jetzt eins nach dem nächsten, es muss jetzt richtig vorangehen. So, ich weiß nicht, ich gehöre da schon manchmal auch dazu, dass ich sage, jetzt muss mal weitergehen und so, dass die Dinge möglichst schnell gehen müssen. Und vielleicht kommt der Herr in diesem Moment und sagt, mach mal langsam. Wir müssen das jetzt erstmal hier weiter verarbeiten und sacken lassen. Wir müssen darüber jetzt nochmal mehr reden und darüber nachdenken, was wir gerade hier eigentlich vor uns haben. Manchmal sind wir aber auch auf der anderen Seite, dass wir sagen, warte mal, Herr Jesus, darüber muss ich jetzt erst nochmal nachdenken. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit. Und Jesus sagt, das ist schön, aber wir machen das auf dem Weg. Komm mit, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen zu einem Ziel, wir gehen auf denselben Wegen und wir gehen auch in derselben Geschwindigkeit. Und Nachfolge drückt noch ein weiteres Wort aus, einen weiteren Gedanken aus. Und zwar, dass Jesus nun mal derjenige ist, der das bestimmt. Nicht ich. Nicht ich sag Jesus, du folgst jetzt mal mir nach und ich sag, wo es lang geht, sondern du sitzt am Steuer. Wisst ihr, als ich Christ geworden bin, ich habe ja schon gesagt, ich hatte diese Gotteserlebnis. Aus der Gotteserlebnis ist die Gotteserkenntnis gekommen. Also ein, ich erkenne jetzt, Gott gibt es. Hatte ich vorher nicht, hatte ich danach. Aber wenn man sich diese Frage, wenn man erkennt, dass es Gott gibt, dann folgt noch etwas weiteres daraus. Und zwar die Frage, Wer ist dieser Gott und was will er? Das waren die Fragen, die ich mir gestellt habe. Wer ist dieser Gott und was will er? Denn wenn ich erkenne, dass Gott allwissend, allmächtig ist und weit über mir steht, dass er mein Schöpfer ist, dann kann ich den Sinn meines Lebens nur in ihm finden. Dann kann ich nur den Sinn meines Lebens im Töpfer finden, im Schöpfer. Jemand, er ist derjenige, der etwas in mich hineingepflanzt hat, der einen Plan hat für uns hier auf der Erde, für jeden Einzelnen mit uns. Nachfolge bedeutet, sein Leben zu geben für den, dem es eigentlich gehört. Bartimäus hat neues Leben geschenkt bekommen. Und was macht er mit diesem neuen Leben? Er gibt es für den Schenker, für den Schenkenden. Er gibt es für den, dem es eigentlich gehört und folgt ihm nach, auch wenn er dabei sich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt. Ich komme jetzt zum Schluss. Wisst ihr, Bartimäus war schon echt ein Typ. Bartimäus war schon echt ein Typ. Er war ein Blinder, der mehr erkannt hat als alle anderen. Er war ein Bettler, der sich nicht einschüchtern ließ von seinen Mitmenschen. Er war ein kluger Mann, der sein Vertrauen auf den Richtigen setzt. Ein Ausgestoßener, den Jesus nicht zurückgewiesen hat. Er war ein Nachfolger, der sein neu gewonnenes Leben, der sein neues Leben dem Richtigen übergibt. Am Anfang von der Predigt sagte ich, vielleicht werdet ihr euch an manchen Punkten bei Bartimäus wiedererkennen. Vielleicht werdet ihr eure Geschichte an manchen Punkten bei Bartimäus wiedererkennen. Ich habe das auf jeden Fall. An so vielen Punkten dachte ich, boah, das habe ich so ähnlich auch irgendwie mal erlebt. Und an anderen Punkten dachte ich, boah, das spricht aber jetzt auch gerade voll zu mir. Menschenfurcht ist etwas, was uns häufig begleitet, oder? Die Angst davor, was andere Menschen vielleicht denken. Wir können auch heute Bartimäus als Vorbild erkennen in einigen Fragen. Wie steht es denn um unsere Menschenfurcht? Oder wie ist es mit diesem Mantel? Gibt es etwas, was wir vielleicht ablegen müssen? Gibt es eine Komfortzone, aus der wir heraustreten müssen? Gibt es etwas, das uns von ihm trennt, eine Sicherheit? In wen setzen wir unser Vertrauen, wenn es hart auf hart kommt? Und was machen wir mit dem Leben, das Jesus uns geschenkt hat? Ich kann nicht in eure Herzen sehen. Gott ist der Herzenskenner. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist hier gerade im Laufe der Predigt an einzelnen Punkten aus dem Leben von Bartimäus in dein Herz hineingesprochen hat. Aber ich möchte dir zum Schluss meiner Predigt, und ich werde gleich noch beten, aber ich möchte dir zum Schluss meiner Predigt einen Satz sagen. Fasse Mut, steh auf. Jesus ruft dich. Herr, öffne du unser Herz für dein Rufen. Danke, Vater, dass du uns nicht zurücklässt, dass du jeden Einzelnen von uns annimmst, dass du dir Zeit für uns nimmst. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der so ein großes Interesse an unserem Herzen hat, ein viel größeres Interesse, als ich jemals begreifen könnte. Danke, Herr, dass du der Sinngeber bist, dass du neues Leben schenkst. Herr, und so bitte ich dich, dass du unsere Ohren immer wieder öffnest, aufs Neue für dein Rufen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, uns führst und leitest. Dass du uns hilfst in den Momenten, in denen wir aus dieser Komfortzone raustreten und dass wir spüren können, wie du mitten unter uns bist, jeden Tag. Und Herr, hilf uns, unser Vertrauen nicht auf ein wackeliges Fundament zu stellen. Hilf uns aus Menschenfurcht heraus. Schenk uns Gottesfurcht. Amen.